Hell is empty and all the devils are here.
Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Ich bin Jonas und in der hier mit Johannes.
Hallihallo, genau. Schön, dass ihr wieder da seid, uns zuhört, eingeschaltet habt. Schön, dass ihr Lust habt, euch mit uns diesem Thema zu widmen, denn heute geht es um den Teufel.
Mhm.
Um den Shaitan, um den Belzebub, Luzifer, Mephisto und ein bisschen um den Antichrist. Wo all diese Konzepte herkommen, was die alle so gemeinsam haben, was sie trennt und wo überhaupt unsere Idee vom Teufel herkommt. Und dass sie deutlich jünger ist, als wir wahrscheinlich vermuten. Der Teufel ist im Endeffekt eben auch ein Wesen, was nicht älter als 2000 Jahre ist wahrscheinlich. Zum Einstieg ein kleines Zitat vom Papst.
Aus Sicht von Papst Franziskus ist der Teufel für Streit und Kriege verantwortlich. Kriege sind Werk des Teufels. Ich habe keine Angst, das zu sagen, erklärte er jüngst bei einer Messe für Sicherheitskräfte im Vatikan. Das schreibt Stefanie Stahlhofen für Vatikan News.
Und das hat sie halt 2021 geschrieben, was ich beachtlich finde, dass wir solche Sätze noch 2021 hören. In unserem Alltag spielt der Teufel als echte Entität wahrscheinlich keine so große Rolle. Kommentiert gern, wie aktiv der Teufel euer Leben bestimmt. Der Punkt, den ich damit machen will, ist, dass der Glaube an den Teufel als nicht nur als Metapher für das Böse, sondern als real existierende Entität durchaus sehr verbreitet ist noch. Und von Papst Franziskus gibt es aus den letzten Jahren auch solche Zitate, dass man den Teufel eben nicht als abstraktes Konzept, als Sinnbild des Bösen sehen sollte, sondern als etwas Reelles, Existierendes, als eine Macht, die der Gegenspieler Gottes ist und auf der Erde für die Schlechtigkeit verantwortlich.
Ja, da fallen einige Leute ein.
Ja, aber es ist eigentlich seltsam, aber wahr, nicht nur in der Kirche, sondern auch unabhängig von der Kirche scheint der Glaube an den Teufel nach wie vor quicklebendig und weit verbreitet. Nachdem Nietzsche den Tod Gottes erklärt hat mit der Moderne, so ein bisschen, also wir haben Gott getötet in der Moderne, Gott ist tot und wir haben ihn getötet, scheint es nicht dem Teufel passiert zu sein. Also das ist, finde ich, dieser Dualismus, der mal aufgemacht wird. Natürlich ist der Tod des Teufels da implizit mitgedacht, ja, bei diesem Gegenstück von diesen beiden. Aber es ist faszinierend, wie der Teufel seit mehreren Jahrhunderten ein ungebrochenes Karrierehoch in der europäischen Kulturgeschichte hat. Heute soll es darum gehen, wo kommt es her und wie haben wir uns dahin entwickelt, zu unserem heutigen Bild des Teufels, was wir so in den Medien auch konsumieren und was wir im Kopf haben. Robert Machenblatt hat in seinem Buch A History of the Devil from Middle Ages to the Present von 2003 das sehr prägnant dargelegt.
In der Tat war er fast 1000 Jahre lang nie wirklich verschwunden. Der Teufel ist seit dem Mittelalter ein Teil des europäischen Lebens und hat alle großen Veränderungen begleitet.
Und dabei, bei den großen Veränderungen, hat er sich hin und wieder auch mal tatsächlich mitverändert, was ganz spannend ist. Um zu verstehen, wo das herkommt, müssen wir im Alten Testament anfangen. Das ist, denke ich, der Ort, wo man einen Exkurs und eine Untersuchung des Teufels beginnen sollte, den ersten Quellen für unseren Teufel jedenfalls. Und das Spannende ist, dass wir im Alten Testament eine erstaunliche Abwesenheit eines Teufels haben, der uns irgendwie vertraut ist.
Satan oder der Teufel ist eine der bekanntesten Figuren in den westlichen Traditionen von Judentum, Christentum und Islam. Überraschenderweise war dieses Wesen in der antiken Welt ein Nachzügler. In der jüdischen Bibel ist Satan als absolut böses Wesen nirgends zu finden. Er entstand in der Blütezeit des persischen Achämenidenreichs ab ca. 550 v. Chr. und wurde von den damals unter persischer Herrschaft lebenden Juden angenommen. Sein offizieller Name Satan leitet sich aus dem hebräischen Ha-Shatan ab. Ha bedeutet der und Satan bedeutet Gegner oder Widersacher. Der Name beschreibt seine mögliche Funktion als Widersacher von Gottes Schöpfung. Das griechische Diabolos, englisch Devil, bedeutet Ankläger, Verleumder, was wiederum seine Rolle beschreibt.
Und hier sehen wir die Verquickung der ersten beiden Begriffe, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich dem Satan als einer Figur, die im Alten Testament eingeführt wird, aber noch nicht diese klare Personifizierung des ultimativen Bösen ist, wie wir es später dann mit dem Teufel verbinden oder heutzutage damit verbinden. Wenn ich jetzt an das Alte Testament denke und mir überlege, wann taucht da der Teufel das erste Mal auf, was würdest du wahrscheinlich tippen? Ganz am Anfang?
Ganz klassisch der Sündenfall, ne?
Genau. Und die Schlange. Ne, also der christliche Kontext, das wird einem ja so gelernt, das ist die Schlange, die symbolisiert den Teufel. Das wird aber in der Genesis-Erzählung selbst gar nicht gemacht. Also diese Verbindung der Schlange zu Satan wird im Text selber überhaupt nicht dargelegt. Das ist alles eine sehr christliche Interpretation. Später auch im Judentum wird es später teilweise so interpretiert. Aber das ist eine sehr, sehr viel spätere Interpretation. Denn in der Genesis wird die Schlange, die Eva verführt, allenfalls als listig beschrieben und tritt als Verführer auf, die Adam und Eva eben dazu bringt, die verbotene Frucht zu essen. Auch kein Apfel übrigens, sondern verbotene Frucht. Diese Verbindung der Schlange mit Satan oder dem Teufel entwickelt sich dann später in der jüdischen oder christlichen Tradition, wo das aus dem Christentum dann kommt, dazu später mehr. Es liegt vor allem, ganz kurz gesagt, daran, dass in der Offenbarung eben der Satan als der alte Drache beschrieben wird und die Verbindung von Schlange und Drache dann gemacht wurde und gesagt wurde, naja, wenn wir in der Offenbarung sehen, dass der Satan als Drache auftritt, dann muss die Schlange am Anfang, die die Menschen verführt, ja auch der Satan sein. Also da sehen wir eine Rückinterpretation von einem viel späteren Konzept auf eine viel ältere Geschichte. Das ist alles. Das ist die Eins. Es gibt keine Verbindung vom Teufel zu dieser Schlange ansonsten. Die Schlange tritt als Tier auf, das die Menschen verführt. Die Schlange damals noch mit Beinen, also eine Art Salamander. Die verliert dann ihre Beine, muss durch den Staub kriechen als Bestrafung dafür. Aber am Ende ist es ja weder der Teufel noch der Satan, der die Menschen, ja, sondern die Menschen selber entscheiden sich, die Frucht zu essen am Ende. Und dadurch sind sie selber schuld daran. Es ist gar nicht die Schuld des Teufels zwingend. Jetzt haben wir die Schlange besprochen. Wer uns ganz bekannt immer wieder auftritt, ist Luzifer. Das sind die drei Namen des Teufels, die zwei Namen, Luzifer und Satan, sind quasi die Namen, die im Alten Testament auftauchen, und die Schlangengestalt. Und Luzifer hat gar nichts mit dem Teufel zu tun, noch weniger als diese verdammte Schlange. Und das hat mich bei der Recherche tatsächlich ein bisschen überrascht, weil Luzifer ist einfach aus dem Lateinischen der Lichtträger, Lux für Licht und Ferre für Tragen. Und in der römischen Folklore war Luzifer der Name eines der Planeten, also entweder der Name des Planeten Venus oder eines der Monde, wobei er oft als eine männliche Figur dargestellt wurde, so ein Cherubin, ein bisschen, der eine Fackel trägt und damit eben der Lichtbringer ist. Der griechische Name für Luzifer ist Phosphoros, auch Lichtbringer bedeutet, oder Hiosophoros, der Bringer der Morgenröte. Und Luzifer hatte so einen kleinen Ort als Sohn der Aurora in der Mythologie. An sich gab es aber keine echten Geschichten über ihn. Also erstaunlich wenig. Ist nicht so, als würde er irgendwie auftauchen als große Figur in Erzählungen. Und deswegen wurde Luzifer in der Regel auch nicht wirklich als Gottheit angesehen. Und wenn, dann ging es eher darum, dass Planeten eben personifiziert wurden in Erzählungen. Cicero selber erklärt das auch in einem Absatz.
Ihr sagt, Sol und Luna seien Gottheiten. Und die Griechen identifizieren die erste mit Apollo und die zweite mit Diana. Wenn aber Luna eine Göttin ist, dann müssen auch Luzifer, der Morgenstern, und die übrigen wandernden Sterne, Stellae Errantes, zu den Göttern gezählt werden. Und wenn ja, dann auch die Fixsterne, Stellae Inerantes.
Diese Idee, dass Luzifer die Venus ist oder mit dem Morgenstern in Verbindung gebracht wird, findet sich im Alten Testament in Jesaja in einer einzigen Stelle, die da heißt, wie du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Luzifer, Sohn der Morgenröte. Jesaja 14, Vers 12. Also es geht darum, wie jemand, quasi wie Luzifer, der Stern der Morgenröte, der Morgenstern aus dem Himmel gefallen ist. Und es ist eine Metapher für den gefallenen König von Babylon zu der Zeit Jesajas. Diese Metapher, die zur Zeit Jesajas allen Leuten oft klar war, wer gemeint ist, ging dann aber verloren, und es kam zu einer späteren christlichen Uminterpretation dieser Stelle, wo aus dem gefallenen Morgenstern, dem König, der eine glorreiche Zukunft hatte und dann gefallen ist, eine Verbindung zu Satan gezogen wurde. Und wir dann in Unkenntnis der historischen Hintergründe so großartige Reggae-Classics bekommen wie von Max Romeo, Chase the Devil?
Ich kenne den Song nicht, glaube ich. Aber vielleicht doch Lucifer, Son of the Morning, I'm gonna chase you out of Earth.
Lucifer, Son of the Morning, I'm gonna chase you out of Earth.
Ich kenne es doch.
I'm gonna put on my iron shirt and chase the devil. Da, 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 da. Gonna chase him to outer space to find another race. Da, da.
Oh, right, Folge kommt anders.
Ja, genau, auf jeden Fall eine Folge, die nochmal kommen muss. Aber einer der großen Reggae-Klassiker, Chase the Devil, den ich sehr gern auf dem Weg morgens verpennt in die Arbeit höre, zum Beispiel in der U-Bahn, bezieht sich eben ganz deutlich auf diesen Lucifer, Sohn der Morgenröte, ich werde dich aus der Welt jagen. Ne? Und da haben wir diese Verbindung, da sehen wir dieses Zitat aus Jesaja und auch gleichzeitig die ganz klare Interpretation, dass im Satz danach Satan genannt wird und diese Verbindung gemacht. Lucifer ist eine Beschreibung für einen Stern und es geht um einen babylonischen König. Wir sehen, die Schlange hat nichts mit dem Teufel zu tun. Wir sehen diese Abwesenheit des klassischen Teufelsbildes. Und jetzt sagt ihr, okay, scheiß auf den Morgenstern, scheiß auf die Schlange. Was ist mit Satan? Satan kommt ja eindeutig im Alten Testament vor. Wir haben schon gehört, der Name bedeutet Ankläger, Widersacher. Und er tritt bekannterweise vor allem im Buch Hiob auf. Im Buch Hiob ist Satan, kurz gesagt, so eine Art göttlicher Beamter, der Menschen prüft auf der Erde als ja, Angestellter Gottes sozusagen. Er ist der Versucher, aber nicht der Gegenspieler Gottes, sondern er ist der Versucher der Schöpfung. Er ist unterwegs und versucht, Leute vom Glauben an Gott abzubringen, auf eine Art und Weise. Und ist in dieser ja dieser Rolle als Satan so eine Art, es erinnert an einen, auch mit dem Ankläger und so, es erinnert an eine Rolle vor Gericht, so eine Art Jurist am königlichen Hofe Gottes. Kurzer Exkurs zu Hiob. Was passiert in der Hiobsgeschichte?
Ehrlich sehr bibelfest. I'm sorry.
Die Kurzvariante ist, es gibt einen Menschen, Hiob, der der allergläubigste, der allerbeste Anhänger ist. Und Gott erfreut sich sehr daran, dass es so ein gutes Beispiel für einen Gutgläubigen, also einen Menschen gibt, der alles richtig macht sozusagen. Und Hiob hat eine Riesenfamilie, wird von Gott dafür belohnt, hat ganz viel Reichtum, ganz viele Herden und Knechte. Und es wird aufgezählt, wie viel er hat, wie viel er besitzt, wie reich er ist. Und dann tritt eben Satan vor Gott und sagt Folgendes.
Geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühr an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen.
Satan sagt zu Gott, kein Wunder, dass er so gut glaubt an dich. Der hat ja auch alles. Sein Leben läuft ja auch optimal. Nimm ihm mal seinen Reichtum. Ist ja einfach ein guter Mensch zu sein, wenn man alles hat, ne? Aber nimm ihm mal all das und dann schauen wir mal, wie loyal dein Hiob zu dir tatsächlich ist. Und Gott lässt sich darauf ein. Also wir haben ja auch ein sehr, sehr interessantes Gottesbild in dieser Folge von Hiob. Nicht nur der Satan hat eine sehr spannende Rolle, die wir so eigentlich nicht mit dem Teufel 1:1 assoziieren. Er ist nicht der große Gegenspieler, sondern er arbeitet für Gott und ist eben ein Trickster, der Gott verführt eigentlich, sich auf eine Wette einzulassen und der gegen Gott wettet. Und Gott weiß nicht, was passieren wird. Das ist auch nicht dieser allwissende Gott, den wir später dann, der uns aus dem Monotheismus dann später vertraut ist, sondern wir sehen hier einen Gott, der an einem Hof sieht, auch so irgendwie, die Söhne Gottes sind auch irgendwie, werden erwähnt, sind auch irgendwie da, aber nicht Satan, ganz wichtige Unterscheidung, sondern es sind auch einfach andere Leute an diesem Hof Gottes, an dem Satan auch arbeitet und vorspricht. Ja, Satan verführt Gott dazu, sich auf eine Wette einzulassen, um Hiob zu testen. Und mit der Erlaubnis Gottes nimmt Satan dann Hiob eben seine Familie und all seinen Besitz, Krankheit, sein Haus stürzt ein, seine ganze Familie, also schrecklich, er verliert wirklich alles. Und am Ende ist Hiob krank, allein und geschlagen und es tauchen immer wieder seine Freunde auf, die so ein bisschen in so einer Dialogform ihn herausfordern und fragen, was glaubst du jetzt eigentlich immer noch an deinen Gott? Er scheint sich offensichtlich nicht um dich zu kümmern. Dann glaubt Hiob aber weiter und wird dann dafür belohnt und kriegt alles wieder am Ende. So, das ist die Kurzform der Geschichte. Was spannend ist, dass in dieser Story, die wahrscheinlich so eine ganz alte Karawanengeschichte war, die sich am Lagerfeuer in der Eisen- und Bronzezeit erzählt wurde und die mit ins Alte Testament geschafft haben, weil sie wahrscheinlich so verbreitet war, obwohl sie einer anderen Tradition angehört und nicht so eins zu eins das Gottesbild des restlichen oder der nicht zu den anderen verschiedenen Gottesbildern passt, die da unbedingt repräsentiert werden. Gott fragt eben auch Satan, wo er herkommt. Der Herr sprach zu dem Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land durchzogen und bin und ich habe das Land durchzogen und bin hin, also bin weit, weit gereist auf dem Land. Es ist, der Satan wandelt unter den Menschen und untersucht als eine Art Agent Gottes die Schöpfung Gottes für ihn, weil Gott eben auch nicht diese allwissende Rolle hat, dass er überall immer alles sieht, sondern Gott ist auch ein bisschen fern von der Welt. Und das ändert sich aber durch wahrscheinlich vor allem Einflüsse aus dem Zoroastrismus, aus der persischen Religion, nachdem Jerusalem vom Neubabylonischen Reich 587 vor Christus erobert und zerstört wurde und die Oberschicht vor allem nach Babylonien in Gefangenschaft, also in den heutigen Irak, mitgenommen wurde. Dort waren sie dann 37 Jahre, so eine Generation, und dann kam Cyrus the Great, Kyros der Große, besiegte die, also der große Erschaffer des Persischen Reiches, so der große Urvater, und der kommt dann aus den Bergen und besiegt die Babylonier 550 vor Christus und gründet das Persische Reich, bringt damit den Zoroastrismus eben auch mit nach Babylonien, macht es zum Staatskult. Zoroaster war eben der Prophet, der im heutigen Afghanistan, ja, die Vorform des Hinduismus vielleicht, oder was er an Religiosität, die indoeuropäischen Traditionen, die über den Iran auch nach Indien kamen, die waren zu der Zeit auch in Afghanistan verbreitet und die hat er reformiert. Er hatte die Erkenntnis und hat so eine Art Monotheismus, könnte man sagen, gegründet, nicht eins zu eins, aber er hatte die erste Weltreligion gegründet, wo das Gute und das Böse polare Gegenteile sind. Ein Dualismus, die ganze Welt ist in diesem Dualismus zwischen Gut und Böse gefangen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Götter meistens ein bisschen was von beidem und hatten unterschiedliche Machtansprüche, aber es gab nicht diese Aufteilung, diese Götter sind nur gut und diese Götter sind nur böse. Hört uns euch gerne die Folgen, die wir mit Live zu altbabylonischer Religion auch aufgenommen haben und zu sumerischen und altbabylonischen Traditionen in dem Bereich, wo es eben darum geht, die Götter immer zu besänftigen und mit den Göttern umzugehen und ihnen Opfer zu bringen und die irgendwie zu managen. Aber die Götter sind jetzt keine absoluten Wesen, sondern man muss sie fürchten. Aber es ist nicht so, als wären die das reine Gute oder das reine Böse. Wie die Menschen eben auch, sind Götter beides irgendwie. Und Zoroaster trennt das. Irgendwo an einem Fluss in Afghanistan sitzt er und hat die Erkenntnis, dass es falsch ist, wie das bis jetzt gemacht wurde. Und überlegt sich, dass es eben dieses reine gute Wesen gibt, Ahura Mazda, der weise Herr, der die Quelle von allem ist, der Schöpfer, der gute Schöpfergott. Und am anderen Ende gibt's den Druj, das Chaos. Und Druj wurde auch Angra Mainu genannt, das Falsche, die Täuschung, die Personifizierung davon ist Ahriman. Ahriman, der uns ja auch wieder im Kontext von Rudolf Steiner begegnet ist, der diesen Begriff ja für die weltliche Welt benutzt hat auch zum Beispiel. Ahriman als das Böse der Technik sozusagen. Also die zoroastrischen Einflüsse sehen wir dann im steinerschen Esoterik-System auch auf jeden Fall wieder. Und auch in anderen Kontexten. Aber das ist die Erfindung von Ahriman. Und der Himmel, die Erde und alle Menschen fallen eben in diesen Bereich zwischen diesen beiden Polen und müssen sich irgendwie da drin positionieren. Und die Welt ist in diesem ständigen, ewigen, dualistischen Kampf gefangen zwischen dem Chaos und dem rein guten Wesen von Ahura Mazda. Diese Idee war extrem catchy und einflussreich. Und fanden tatsächlich auch die Juden, die dann in Babylon zu der Zeit gelebt haben und sich eben auch damit auseinandergesetzt haben. Der ganze Punkt, dass das Judentum zu einer Buchreligion wurde, geht endgültig auf diese Einflüsse zurück. Diese Zeit in Babylon. Cyrus der Große hat dann den Juden erlaubt, zurückzukehren, wenn sie wollten. Viele sind dort geblieben, weil sie sich in der Generation tatsächlich gute Leben aufgebaut haben und da es keinen Grund hatten, wieder zurückzugehen unbedingt. Du bist aus der Peripherie ins Zentrum der Welt gekommen, sozusagen. Und jetzt, warum solltest du wieder zurückgehen? Aber ein Teil der neue religiöse Vorstellung hatte, ist zurück von diesen Leuten und hat versucht, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem und hat diese neue Ideen aus dem Zoroastrismus, neue Ideen von Satan auch mit rückimportiert in die Levante. Da verschmolzen eben diese Ideen dieser Personifikation des Chaos mit den alten Ideen von Hasatan, die wir aus dem Hiob kennen. Also da sehen wir wir haben diese eigentlich kleinere Beamtenfigur in der jüdischen Tradition und wir haben das ultimative, mächtige Böse, der Gegenspieler Ahura Mazda in der Tradition des Persischen Reiches, der Zoroaster. Und das verschmilzt hier und wird zu einem Amalgam, zu einer Mischung, wo wir zunehmend Hasatan in dieser Rolle als Angra Mainu sehen, als ein polarer Gegensatz Gottes. Und die Menschen werden jetzt nicht mehr nur von ihm geprüft im Namen Gottes, sondern es ist vielmehr so, dass wir uns entscheiden müssen und wir in diesem apokalyptischen Endzeitkampf uns auch befinden zwischen Gut und Böse. Und das ist ein Vermächtnis von einem Mann, der sich das überlegt hat vor vielleicht 2.500 Jahren an einem Fluss in Afghanistan und keiner denkt mehr an die Zoroastrier. Aber ihr Einfluss auf unser Denken mit diesem Umweg über das Judentum ist einfach enorm. Es ist nicht nur die Erfindung des Teufels, die wir ihnen verdanken, auch diese gesamte Idee der Dämonologien, die wir dann auch später bei Salomo und in den Akten von Salomo, im Testament von Salomo, also in verschiedenen apokryphen Texten sehen, geht eben darauf zurück, dass man das im Endeffekt von dort übernommen hat. Ganz, also sehr, sehr spannende Tradition und sehr spannender Transfer von Ideen von Ost nach West. Der große Wandel kam dann mit dem Christentum und wenn wir da die Uminterpretation sehen, ganz anderes Level wie vorher. Und da wird aber auch diese Tradition, die sich schon in den Jahrhunderten vorher angefangen hat, von dieser Veränderung der Rolle Satans, wird hier vollendet in der Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, wo sich im Judentum ganz viel neu reformiert und ganz viel neu ausrichtet, weil die alte Priesterklasse auf einmal weg ist. Es gibt keinen Tempel mehr, um den sich die ganze Religion aufgebaut hat. Und man muss mit dem Rabbinertum eigentlich neue Religionen gründen, neue Traditionen, wie man das alles handhabt. Und gleichzeitig formiert sich das Christentum. Und in den Briefen von Paulus zum Beispiel, in den Evangelien, wird jetzt die Ansicht vertreten, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Das ist ein ganz schöner Sprung von jemandem Angestellter. Und wir haben halt keine wirklichen Geschichten zwischendrin, die diesen Sprung so richtig rechtfertigen würden. Das ist natürlich schon auch ein großer Hopser. Satan ist jetzt der Herrscher der Welt und es kommt eben zum Beispiel in den Epheserbriefen zum Ausdruck.
Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr euch gegen die Machenschaften des Satans behaupten könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen, gegen die Gewalten, gegen die Mächte dieser finsteren Welt und gegen die geistlichen Mächte des Bösen in den himmlischen Bereichen.
Ein Endzeitkampf, wie bei den Zoroastristern, auf der weltlichen Ebene und auf einer himmlischen Ebene wird da gekämpft. Paulus beschreibt Satan eben auch als derjenigen, der den Verstand der Gläubigen verblendet, um sie von den Evangelien fernzuhalten, aus 2. Korinther 4,4. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen verblendet, damit sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen, welcher das Ebenbild Gottes ist. Das hat er wahrscheinlich geschrieben, nachdem er mal wieder aus einer Stadt gejagt wurde, weil er sich in irgendeine Synagoge in Kleinasien gesetzt hat und den Leuten erklärt hat, alles, was sie glauben, wäre komplett falsch. Aber er wüsste es besser, auch wenn er Jesus nie getroffen hat. Also das Krasse an Paulus ist ja, dass er eigentlich eine der formenden Kräfte auf das Christentum ist und auf die Ideen, die wir im Christentum heute als allgemeingültig ansehen. Und tatsächlich hat Paulus ja sich quasi nur mit dem Bruder von Jesus geschritten und alle, die Jesus kannten, fanden Paulus ein bisschen suspekt. Paulus selber hat das Ganze ja seinen eigenen Visionen irgendwie gerechtfertigt. Das heißt, es ist eine sehr interessante Frage, wer jetzt größeren Einfluss auf die Form, also auf die Ausprägung des tatsächlichen Christentums hatte, ob das Christus oder Paulus war.
Das ist ganz interessant mit diesem Gott, mit diesem bösen Gott, der über unsere Welt herrscht und dem guten Gott, der in den himmlischen Sphären darüber schwebt, die man zu erreichen versucht. Das ist ja genau wieder das, was wir auch schon hatten mit den, fuck, ist es mit der Nahlinfanz?
Den Gnostikern.
Den Gnostikern, danke, ja, genau.
Genau. Das sind auch so Genau, da sehen wir auch im frühen Christentum dieser große Kampf eben der frühen Kirchenväter, gnostische Ideen auszuschließen. Die waren ja schon auch angelegt und sehr verbreitet in den frühesten christlichen Gemeinden und wurden danach teilweise so ein bisschen wieder ausgemerzt. Aber wir sehen, dass hier eigentlich Satan als der Demiurg auftritt. Der Demiurg ist in der gnostischen Lehre der böse Erschaffer der Welt, der unsere Scheinwelt erschaffen hat statt dem wahren guten Gott. Quasi statt Ahura Mazda, der das Paradies erschaffen hat, und wir leben in einem schlechten Schattenbild, einem unvollständigen Kopie des Paradieses, und deswegen gibt es all das Leid.
Ja.
Paulus selber bezeichnet die Dämonen auch oft als Agenten Satans, die seine Mission behindern würden. Also er wurde mal wieder fast gesteinigt und aus dem Ort gejagt. Das ist natürlich gut, wenn man da das auf jemanden schieben kann. 1. Thessaloniker 2, 17 bis 18 schreibt Paulus auch, dass er eben die Gemeinde nicht besuchen kann, weil der Satan uns behindert. Tatsächlich sitzt er im Knast. Also der Satan ist alles, was ihm bei seiner Mission im Weg steht. Alles Weltliche. Das ist alles die Schuld des Satans. Und Paulus hatte halt auch eben diese inneren Kämpfe, die so eine Art Besessenheit mit der Figur des Satans auch sehen, die wir bei, ne? Also 2. Korinther 12, 7 bis 9. Und damit ich mich nicht zu sehr freue, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, um mich zu bedrängen. Und also diese Verschmelzung ist ganz spannend, weil bei Paulus ist natürlich ist immer noch irgendwie von Gott gesandt. Gott will ihn prüfen und hat ihm deswegen diesen Dorn ins Fleisch gesteckt. Ne? Aber wir sehen trotzdem eine grundlegende Neuinterpretation der alttestamentlichen Verweise auf, ne? Also die wenigen alttestamentlichen Verweise sind jetzt ganz andere, wie wir es im Neuen Testament sehen. Und wir sehen diesen grundlegenden Unterschied der Figur von Satan. Auch in den Evangelien selber, also nicht nur in den Briefen von Paulus, sondern auch in den Evangelien selber wird Satan als der Verführer und Feind beschrieben, der die Menschen von Gott abbringen will. Also das ist nicht nur eine Erfindung von Paulus selbst jetzt. Zum Beispiel heißt es bei Matthäus 4,1, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel versucht werden. In allen deutschen Übersetzungen war hier tatsächlich das Wort Teufel drin, nicht Satan, aber es geht tatsächlich ja auch um Satan. Spannende Parallele natürlich, diese Geschichte von Jesus, der in die Wüste geht, von Satan verführt wird und sich dann nicht verführen lässt, zu der Geschichte von Buddha, der älter ist, der von Mana versucht wird, einige hundert Jahre davor unter dem Banyanbaum, wenn er kurz davor ist, sich ins Nirvana einzutreten, absolute Selbsterkenntnis zu erlangen und Erkenntnis über alles. Kurz vor der Erleuchtung tritt Mana auf, eine Teufelsfigur aus dem buddhistischen Kontext, und die zeigt ihm dann eben verschiedene Visionen von Sachen, die sie ihm geben kann, weltliche Gelüste, Reichtümer, tanzende Frauen, was auch immer, ne? Und das Letzte, was sie ihm anbietet, ist zu sagen, ja, ist es nicht besser, wenn wir den anderen Leuten zeigen, wie Erleuchtung funktioniert, anstatt dass du erleuchtet wirst und so. Also sie versucht es auf allen Wegen, und am Ende bleibt Buddha eben hart und erlangt Erleuchtung, und das ist so die letzte Hürde vor dem Aufsteigen aus der Menschlichkeit. Und so ähnlich ist es bei Jesus auch hier mit dieser Geschichte in der Wüste, wo er versucht wird vom Teufel und sie nicht versuchen lässt. Die wahrscheinlich einflussreichste Darstellung des Teufels oder Satans ist schließlich im letzten Buch des Neuen Testamentes zu finden, das spannenderweise aber höchstwahrscheinlich das erste war, das älteste. Das letzte Buch im Neuen Testament, die Offenbarung des Johannes, ist wahrscheinlich das, was als allererstes geschrieben wurde. Und darin wird Satan eben als der große Drache und die alte Schlange bezeichnet, woher dann der Bezug zur Schöpfungsgeschichte kommt, der dann gemacht wurde. Zum Beispiel heißt es in der Offenbarung 12,9.
Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.
Da sehen wir jetzt die absolute Veränderung vom Satan, der ursprünglich dienende, prüfende Figur war, zu einem mächtigen Gegenspieler Gottes, einem Drachen, der seine eigenen Engel auch hat, der seine eigene Kohorte hat, die durch Jesus in die Hölle verbannt wurden von der Erde. Und das ist die Idee, dass Jesus aus der Erde so einen großen Exorzismus vollführt, dann auch am Tag des jüngsten Gerichts nach der Apokalypse des Reich Gottes beginnt, sobald dann die alte Schlange und der Teufel komplett verbannt sind. In dem Kontext, ganz kurzer Exkurs zum Beelzebub, weil ich es irgendwie anders nirgendwo perfekt unterbringen konnte. Ich habe das ganz oft hin und her geschoben im Skript, aber es gab keinen perfekten Ort dafür. Der Beelzebub ist auch die Teufelsfigur, die auf den hebräischen Begriff Baal Zewuf zurückgeht, den Herrn der Fliegen. das ist eben in Bezug später in der Tradition auf das Alte Testament gemünzt worden, dieser Begriff, wo eben Baal als eine Gottheit der Kaaniter, als Gegenspieler der Israeliten und eben auch als die Gottheit, die immer wieder von Israeliten verehrt wird. Und dann wird Gott sauer und sagt, warum verehrt ihr Baal? Na, wenn es nicht regnet, ich bin noch viel besser im Regen machen wie Baal. Und dann gibt's die großen Showdowns zwischen den Propheten und den Priestern des Baal. Und dann klauen die Philister die Bundeslade und Gott schlägt sie mit Hämorrhoiden, bis sie ihm die Bundeslade freiwillig wieder zurückgeben. Und es gibt großartige Geschichten über diese Konkurrenz zweier Götter, Baal gegen Jahwe im Alten Testament. Und in Matthäus 12,24 gibt es eine sehr spannende Stelle, wo der Beelzebub das erste Mal auftaucht tatsächlich und als Fürst der Dämonen auftritt, um diesen Aspekt Gottes mit unterzubringen. Hier einmal aus Matthäus-Evangelium 12, 22 bis 27, Diskussion zwischen den Pharisäern und Jesus.
Dann brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Er heilte ihn, so dass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Die Menge war fassungslos und sagte, ist dieser nicht der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Doch Jesus wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist Satan in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein.
Ja, Jesus als Debate Bro, der hier die Argumente der Gegner ad absurdum führt und eben auch, finde ich schön, Jesus in dieser Rolle als Exorzist, der im Endeffekt der Dämonen austreibt. Bei Markus sehen wir das auch ganz viel im Ältesten der Evangelien, wo ja Jesus im Endeffekt als so eine Art Zauberer auftritt, der eben Leute heilt, indem er die Krankheiten aus denen austreibt, weil der Ursprung von Krankheiten eben Dämonen seien. Und also die berühmten Beispiele, wo Jesus dann die psychisch Kranken heilt, weil er ihre Dämonen in eine Schweinsherde jagt und die Schweine sich dann alle im Fluss ertränken und so.
Das sind meine liebsten Geschichten.
Ja, genau.
Oder wo kommen die Fantasy richtig durch?
Wo in Markus ist es, wo Jesus einen Feigenbaum verflucht und damit er verdorrt, weil er ihm irgendwie nicht genug Schatten gespendet hat oder so. Also so Jesus als Magier, Exorzist mit geheimem Wissen ist auf jeden Fall eine unterrepräsentierte Facette von Jesus in der heutigen Darstellung. Es wird ein bisschen, finde ich, klein gemacht im Vergleich zu den anderen Aspekten. Wir sehen hier eigentlich, dass zu der Zeit der Evangelien, so ne, im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus, und zur Zeit von Jesus auch schon dieser Glaube an Dämonen extrem weit verbreitet war. Der Glaube, dass eben Krankheiten darauf zurückgehen und dieser Glaube, dass der Teufel oder der Beelzebul, es diese mächtigen Figuren gibt, die die Dämonen beherrschen und als Gegenspieler Gottes agieren. Und die Frage eben ist Jesus jetzt, auf welcher Seite des Dualismus steht Jesus? Macht er das mit der Macht Gottes oder macht er das mit der Macht des Teufels, diese Dämonen auszutreiben? Und Jesus schlagendes Argument ist dann zu sagen, naja, also wenn ich es mit der Kraft des Satans machen würde, dann würde der mir wohl nicht erlauben, seine anderen Untergebenen wegzuscheuchen. So funktioniert es ja nicht. Wenn ich Dämonen austreibe, muss ich das ja mit der Macht Gottes tun, sozusagen. Da sehen wir ein extremes Amalgam schon im frühesten Christentum von Ideen, sei es von Paulus über die Ideen der Pharisäer, zu diesem neuen Konzept, dem ultimativen Gegenspieler Gottes. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum war diese Idee denn so populär? Warum hat es sich so gut verbreitet aus dem zoroastrischen Kontext? Ich glaube, dass Zoroaster einfach dann ein sehr gutes Mittel für Monotheismus gefunden hat, was ja passend ist, weil wenn du diesen allmächtigen Gott hast, dann wirft es natürlich auch Fragen zu der Wurzel des Bösen auf. Warum gibt es Leid? Die große Theodizee-Frage. Was hat es damit Gottes Gerechtigkeit eigentlich auf sich, wenn er ja Kindern Krebs gibt? Was soll das? So, ja. Hier ein kleines Zitat einfach von dem Berliner Religionsphilosophen Wilhelm Schmidt-Biggemann, der da eben unterstreicht, warum warum der Teufel so ein bisschen auch eine unausweichliche Konsequenz der Heilsgeschichte ist.
Der Gott des Neuen Testaments ist im Unterschied zum Gott des Alten Testaments ein guter Gott, ein Liebesgott. Und dann passiert Folgendes. Erstens, vor diesem Liebesgott braucht man keine Angst zu haben. Zweitens, das ermöglicht dem Menschen, seine eigene Freiheit zu entdecken. Diese eigene Freiheit besteht aber nun paradoxerweise darin, sowohl gehorchen zu können, als auch nicht gehorchen zu können.
Dadurch fügt sich diese Idee aus dem Zoroastrismus ja perfekt ein, in diesen zunehmend allmächtiger und besser werdenden Gott. So, der immer, der schon dazulernt vom Alten zum Neuen Testament, sagen wir so. Es werden seltener offizielle Hämorrhoiden zum Beispiel als Strafe verteilt. Wenn ihr Hämorrhoiden habt, der Gott des Alten Testaments will was wiederhaben, was ihr habt. Jetzt haben wir geklärt, warum die Idee des Teufels an sich so interessant war für das Christentum und für die neueren Traditionen im Judentum. Aber eine wichtige und sehr zentrale Frage ist immer noch ungeklärt. Wir haben jetzt den Gegenspieler Gottes, aber wie sah denn der Teufel aus und warum sieht denn der Teufel heute so aus, wie er aussieht? Die visuelle Seite ist, glaube ich, ein ganz netten Exkurs wert, weil am Anfang war der Teufel wieder rot. Wenn ihr Darstellungen aus dem Frühmittelalter vom Teufel seht, die wenigen, die wir haben, dann würdet ihr ihn wahrscheinlich nicht direkt erkennen. Es gibt ein Mosaik, also das erste Bild von Satan, was wir so haben, ist eigentlich ein Bild, also aus Europa, ist ein Mosaik des 6. Jahrhunderts in Ravenna, in der Basilika Sant'Apollinare Nuovo. Und in der Darstellung sieht man Christus beim jüngsten Gericht mit einem blau gekleideten Engel, der wahrscheinlich möglicherweise vielleicht den Teufel repräsentiert. Und also wir sehen keine Hörner, keinen Schwanz. Er erscheint selber engelhaft mit Heiligenschein und Flügeln. Und das Blaue zeigt die Kälte und die Entfernung von Gott in diesem Kontext. Blau, weil kalt, weil weit weg.
Ja, also vielleicht kann man auch noch dazu sagen, auf dem Bild ist in der Mitte Jesus, zu seiner Linken ist dann Satan und zu seiner Rechten ist eine Gestalt, die ganz in Rot gehalten ist. Vor der Gestalt in Rot sind, glaube ich, drei Schafe und vor Satan sind drei Ziegen. Da haben wir dann auch nochmal eine Verbindung. Genau, das alles ist, sieht man auf dem Bild, hat aber sonst mit dem Bild, das wir heute vom Teufel haben, nicht so viel zu tun.
Nicht wirklich. Also es ist nicht wirklich die Figur, die wir sonst so kennen und lieben gelernt haben. Vor allem ab der Renaissance. Also Renaissance, Wiederentdeckung, Wiedergeburt der Antike, wandelt sich dann das Teufelsbild, weil wir mehr diese antiken Referenzen haben auf einmal und wir jetzt in der Kunst so eine Verschmelzung von alten Gottheiten sehen. Das ist aber noch nichts, was quasi im frühen Christentum passiert ist, sondern tatsächlich erst in der Renaissance kommt, dass es da dieses wiederentdeckte Interesse gibt. An was haben denn die Griechen geglaubt eigentlich? An was haben eigentlich die Römer geglaubt oder die Ägypter? Und wir dann zwei Figuren haben, die spannenderweise einen großen Einfluss haben. Das eine ist bekannterweise, denke ich, Pan, der griechische, diese griechische Figur aus der Mythologie. Und dann gibt es Bes, einen ägyptischen Gott, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, der aber von der Forschung da auch mit reingerechnet wird. Und Bes ist super lustig. Ich habe hier mal ein Bild von Bes für dich mit ins Skript reingemacht von einer Stele, wo er drauf ist. Das war so eine Schutzgottheit für Häuser.
Und sieht ganz knuffig aus.
Er sieht aus wie so ein wütender Zwerg. Er hat einfach einen Vollbart, so ein breites Gesicht mit dicken Wangen, die auch rot angemalt waren im Organ, so Baby-Cheeks, also knuffige Wangen, genau, und kurze Beine. Und der stand dann immer so und hat so böse geguckt mit so einem Vollbart vor Hauseingängen und so und hat schlechte Geister wegvertrieben auch und war so eine Hausschutzfigur.
Aus wie so ein kleiner pelziger Star Wars-Kollege da.
Das E-Book. Ja, oder also so stellen wir den Biber Butzemann vor. Der auch irgendwie der Butzemann aus dem berühmten Kinderlied Biber Butzemann. Alles, was ich dazu gefunden habe, als ich mal nachgeschaut habe, ist, dass es tatsächlich auch irgendeine germanische Dämonenfigur ist, der Butzemann. Und alles, was wir heute noch in unserer Kultur haben, ist dieses eine Kinderlied, das keiner mehr so richtig versteht. Es tanzt ein lieber Butzemann um unser Haus herum. Ist, glaube ich, im Originalkontext gar nicht so lustig. Ja, und die zweite Figur ist eben Pan. Beschreib doch mal für unsere Hörer, die es jetzt nicht so parat haben, und Hörerinnen, wie Pan aussieht.
Es ist halb Ziege, halb Mensch. Der Unterkörper ist der einer Ziege, er hat Hufe. Der Oberkörper ist der eines Mannes und natürlich wird er meistens mit Hörnern dargestellt. Und ist eher sowas wie ein Naturgott, spielt Flöte, lässt sich's gut gehen.
Diese heidnischen Symbole wurden eben benutzt als Kontrast zum aufstrebenden Christentum. Damit wurden in der Renaissance dann mit diesem Interesse an diesen alten Kulturen diese Bilder vermengt mit dem Konzept des Teufels, um die visuelle Darstellung zu ändern. Rein visuell jetzt, nicht was die Rolle angeht. Das Wort Hölle auf Deutsch oder Hell auf Englisch geht spannenderweise auf die Tochter von Loki zurück, die auch eine Göttin für Fruchtbarkeit und der Unterwelt war. Und die dann Hel, H-E-L, und die dann zur Namensgeberin für unsere Hölle wurde, quasi in der Tradition. Weil die von Hel beherrscht wird, die Helle. Die Hele. Im Mittelalter sehen wir auch, was die Farbgebung angeht, dass vom Anfang eben wir dieses Blau haben, was dann zunehmend im Mittelalter auch zu Schwarz, Gelb und mehr wird. Also so Wespenfarben, Warmfarben, alles was ungöttlich erscheint. Die Idee, dass der Teufel rot ist, ist eine Idee des 19. Jahrhunderts. Also der Teufel wurde erst vor 200 Jahren rot. Bevor wir aber zum modernen roten Teufel kommen können, müssen wir uns mit der Person beschäftigen, die das Bild für Jahrhunderte geprägt hat des Teufels, nämlich Dante. Dante Alighieri mit seinem Inferno und seinem großen Gedicht über die Hölle, über die verschiedenen Kreise und wer da alles genau wo untergekommen ist, dem großen italienischen Klassiker. Der Dante hat so 1265 bis 1321 gelebt, also Mittelalter, tiefstes Mittelalter, und stellt Satan als dreigesichtiges Monster mit riesigen Fledermausflügeln in der untersten Abteilung der Hölle dar, im tiefsten Kreis der Hölle, wo alles voller Eis ist und er am weitesten vom Licht Gottes entfernt ist. Für Dante war die größte Sünde der Verrat und deswegen waren alle Verräter in diesem tiefsten Höllenkreis bei Satan, und dort sind dann zum Beispiel Brutus und Cassius als berühmte Verräter der römischen Geschichte, aber zum Beispiel natürlich auch Judas vertreten. Der Satan und seine Hilfsteufel wenden im Buch Foltermethoden und Strafen an, die das Grauen der Hölle lebendig machen. Es ist nicht nur Eis, sondern du wirst auch gefoltert, mittelalterlich. Und das haben wir ja heute tatsächlich, das hat sie erhalten. Also Dantes Idee, wie du von mittelalterlichen Folterknechten, vom Teufel und seinen Hilfsteufeln da irgendwie gemartert wirst, sehen wir in jedem zweiten Cartoon heutzutage.
Ja, statt Eis ist es halt Feuer.
Ja, mittlerweile. Ja. Das stimmt. Und das Rot und die Farbgebung ist ja auch nicht da. Wir haben die Fledermausflügel bei Dante schon und wir haben die Hilfsteufel und die Folter. Die eigentlich spannende Tradition, die Dante da startet, also im Buch klettert dann der Protagonist über den Körper Satans aus der Hölle auch. Und der Satan selbst wird als eine eigentlich tragische Figur beschrieben, der selbst panisch dort feststeckt und raus will und sich aber immer nur mit seinen Flügelschlägen tiefer ins Eis eingräbt. Quasi je mehr er versucht rauszukommen, desto tiefer steckt er fest. Der Protagonist empfindet dann Mitleid, während er aus der Hölle steigt mit dieser Figur, und legt damit einen extrem spannenden Dualismus an, nämlich Satan als Opfer der Umstände, als Selbstgefangener, der nicht anders kann. Der Dualismus wird dann uns später in der Klassik und Romantik ganz oft wieder begegnen. Und generell nach Dantes Darstellung beginnt ein Karrierehoch des Teufels in den folgenden Jahrhunderten in Europa, weil wir haben verstärkt ökonomische, klimatische und historische Krisen und Katastrophen wie die Pest, die Bedrohung durch die Türken in Westeuropa, die Reformation dann in Neuzeit und der 30-jährige Krieg, und all diese Katastrophen die sich so, ne, in regelmäßigen Abständen aneinander gereiht haben, haben den Leuten eben den Eindruck gegeben, dass das Ende der Zeit schon nahen müsste, jederzeit der Antichrist an die Macht kommt, dass die Herrschaft des Teufels einleitet und dann endlich die Apokalypse kommt. Da wurde diese Vorstellung, dass der Teufel eben aktiv in die Welt eingreift und für all diese Katastrophen verantwortlich ist, immer stärker mit jeder Katastrophe. Das ist das Werk des Teufels. Ein wunderschönes Gemälde, was ich dir herausgesucht habe aus dem 16. Jahrhundert, lautet Der Teufel und sein Meister, der Türke.
Also es sind zwei Menschen abgebildet, wobei der eine weniger menschlich scheint. Also rechts sehen wir einen Mann mit weißem Bart, der einen riesigen Turban trägt und in ein langes Gewand gehüllt ist, gelb und rot. Zu seiner Linken kniet ein koboldartiges Wesen mit Hühnerfüßen. Es trägt einen langen Streitkolben in der Hand und ja, so ein bisschen kobold-dämonenmäßig kniet er da auch mit langem weißen Bart. Er hat, meine ich, auch so eine Art Flügel an den Seiten, lässt sich schwer sagen. Und auch einen Kopfschmuck mit Federn.
Und er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie diese Bess, diese ägyptische Bess-Gottheit. Wenn du das jetzt vergleichst, siehst du diesen extrem, also die Ähnlichkeit bis ins 16. Jahrhundert rein. Der Teufel trägt kein Rot, er hat einen Vollbart, er hat ein hässliches Gesicht und irgendwie Hühnerfüße hier. Es sind auch gar nicht diese typischen Ziegenbeine von Pan, die wir erkennen würden. Und eine kräuselige Gestalt, die da kniet, neben der Figur des Sultans wahrscheinlich oder eines Großveziers, irgendeines hohen Würdenträgers, an der Größe des Turbans und der Kleidung irgendwie abzuschätzen. Und dass die Idee, dass der Teufel für den Türken arbeitet. Generell ja eine sehr verbreitete Idee, dass da die beiden, also die Expansion des Osmanischen Reiches mit dem Teufel irgendwie zu verquicken. Wir sehen zum Beispiel aus Schwäbisch Hall, wo wir herkommen, da war der große Reformator Johannes Brenz, der zu Zeiten Luthers eben dann auch Pamphlete und Texte über die Türkengefahr geschrieben hat, in der die Türken als Ausgeburten des Teufels deklariert wurden und es die Pflicht der guten Christen sei, Europa zu verteidigen. Wir sehen in dieser Zeit generell eine extreme Faszination für die Endzeit und den damit verbundenen Glauben an den Antichrist. Und die Protestanten haben in diesen Zeiten der Krisen und eben ab der Reformation den Teufel eben auch sehr aktiv genutzt als Propagandamittel gegen die katholische Kirche. Luther selber war vom Teufel regelrecht besessen, ne? Also doppelter Wortbedeutung, aber er war ja extrem, weil sie ähnlich wie Paulus, dieser Stachel in seinem Fleische hat er sehr deutlich gespürt und war ja auch von Selbstkasteiung und anderen Methoden sehr angetan, um den Teufel aus sich auszutreiben und den Teufel in Schach zu halten. Und es gibt eben diese sehr berühmte Legende von der Wartburg, als Luther dort im Geheimen die Bibel ins Deutsche übersetzt habe, wo ihm der Teufel erscheint.
Der Legende nach soll der Teufel Martin Luther im Winter 1521-1522 in seiner Stube auf der Wartburg in Thüringen belästigt haben. Als der Mönch vertieft in seine Arbeit ein Kratzen und Schaben hörte, soll er beherzt nach dem Tintenfass gegriffen und gezielt nach der Teufelsfratze geworfen haben, um dem zu verscheuchen, der ihn beim Übersetzen der Heiligen Schrift ins Deutsche so störte. So soll ein blauer Tintenfleck an der Wand neben dem Ofen entstanden sein, wo heute allerdings nur noch ein Loch ist.
Jetzt ist die große Frage, ist es nicht der Beweis dafür, dass es tatsächlich der Teufel war, dass er, wenn da heute nur noch ein Loch ist? Tatsächlich ist es eher der Beweis dafür, dass eben seit Jahrhunderten Luther-Fans auf die Wartburg pilgern und sich jeder von ihm mit seinem Schweizer Taschenmesser ein kleines bisschen von diesem Tintenfleck, der auf den Teufel geworfen wurde, abhaben wollte und es so als protestantische Reliquie sozusagen mitgenommen wurde.
Widerspruch in sich selbst.
Ja, das ist sehr unprotestantisches, aber auf der anderen Seite gibt's auch keine protestantischere Reliquie als ein tintengetränkter Holzspan. Das ist auch eine Art und Weise. Also Luther und der Teufel sind sich hier auch persönlich begegnet, wenn man der Legende traut. Die kannten sich gut, die beiden. Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, hatte auch ein Buch mit dem Titel verfasst, The Political History of the Devil, die heute sehr viel weniger oft gelesen wird und rezensiert wie Robinson Crusoe. Aber in der vertritt Daniel Defoe ganz schön spannende Weltbilder und Ideen zum Teufel. Hier ein kurzer Abriss.
Die politische Geschichte des Teufels ist ein 1726 veröffentlichtes Buch von Daniel Defoe. Die allgemeine Meinung der Wissenschaftler ist, dass Defoe den Teufel tatsächlich als Akteur in der Weltgeschichte betrachtete.
Defoe widmet sich ausführlich John Miltons Paradise Lost und erklärt, warum er es als historisch ungenau einstuft. Sein Standpunkt entspricht dem eines presbyterianischen Denkers des 18. Jahrhunderts. Er macht den Teufel für die Kreuzzüge verantwortlich und sieht ihn in enger Verbindung zu den katholischen Mächten Europas. Dies spiegelt Defoes antikatholische Haltung wider. Das Buch wurde von der römisch-katholischen Kirche verboten. Ein Zitat aus dem Buch. Der Teufel ist der Hauptarchitekt von Intrigen und Verwirrung, der im Hintergrund agiert, um das Menschengeschlecht zu seinem eigenen Untergang zu führen.
Wir sehen, dass hier im 18. Jahrhundert immer noch Propaganda von protestantischer Seite gegen die katholische Seite mit Mitteln des Teufels gemacht wurde. Und Defoe bezieht sich ganz viel auf John Miltons Paradise Lost und erklärt im Detail, warum es historisch ungenau ist, bearbeitet John Miltons Paradise Lost aber als historische Quelle. Deswegen das unglaublich zentrale Werk in unserer modernen Vorstellung des Teufels ist dieses Paradise Lost von John Milton. Es ist ein episches Gedicht, das erstmal 1667 veröffentlicht wurde. Und in diesem Klassiker der englischen Literatur erzählt er eben die Geschichte von Satans Rebellion gegen Gott, seinem anschließenden Sturz aus dem Himmel, vom Himmel und seinen Bemühungen, die Menschheit zu verderben, indem er Adam und Eva als Schlange zum Ungehorsam gegenüber Gott verführt. Miltons Ziel war es dabei, während er es geschrieben hat, erklärt, die Wege Gottes vor den Menschen zu rechtfertigen, indem er Themen wie den freien Willen und den Gehorsam und die Natur der Sünde erforschte in seinem Werk. Also das war schon seine Herangehensweise. Die Erzählung beginnt mit Satan und seinen Anhängern in der Hölle nach ihrer Niederlage im himmlischen Krieg. Satan weigert sich, Buße zu tun und schart seine Anhänger um sich, sinnt auf Rache und plant, wenn ich Gott schon selber nicht erwischen kann, dann erwische ich wenigstens seine Schöpfung, die Menschheit. Und dann dringt er in den Garten Eden ein, überredet Eva vom Baum der Erkenntnis zu essen. Adam, der Eva nicht verlieren will, isst auch von der Frucht und beide fallen aus der Unschuld und ihr Ungehorsam führt zu ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Und trotz der Tragödie endet das Gedicht mit dem Verweis auf die Erlösung, da Adam und Eva eben versprochen wird, dass die Menschheit schließlich dann irgendwann durch das Christentum und Jesus gerettet wird. Und diese ganze Idee, diese Geschichte des Luzifers, der eigentlich Satan ist, als gefallener Engel, als Morgenstern, der gefallen ist, wie es Jesaja über den babylonischen König gesagt hat, diese Verquickung passiert eigentlich bei John Milton. Also er ist derjenige, der diese Idee popularisiert, von der die meisten Leute ausgehen, dass sie in der Bibel steht, dass der Satan oder der Teufel Luzifer ein gefallener Engel sei, der von Gott aus dem Paradies vertrieben wurde und dann in die Hölle verwiesen ist, wegen Ungehorsam. Da wird jetzt einfach die Schlange, die Idee der Geschichte von Hiob und die Idee aus der Offenbarung, werden alle verquickt und in ein stringentes Erzählkonstrukt, das bis dahin eigentlich gefehlt hat, gegossen. Und das hat allen Leuten super viel Sinn gemacht. Alle Leute haben John Milton gelesen und dachten, ach ja, deswegen macht ja voll Sinn. Ist so ein bisschen ja der fehlende Stein zu unserer theologischen Erklärung des Bösen. Das bringt das alles so schön zusammen, was wir theologisch schon verbunden hatten, aber was texttechnisch überhaupt nicht da war. Jetzt haben wir die Erzählung abgefahren, oder?
Ja.
In Miltons Epos ist Luzifer ähnlich wie bei Alighieri, bei Dante, eine tragische Figur, die eben trotz ihres Stolzes und der Rebellion der Verlorenen eine gewisse Würde besitzt. Und die Darstellung macht die Figur sehr komplex. Und wir alle kennen das Zitat wahrscheinlich: Better to reign in hell than to serve in heaven. Besser herrschen in der Hölle als dienen im Himmel. Und das ist aus Paradise Lost, Buch 1. Also das ist etwas, mit dem man sich als Mensch ja wahrscheinlich mit unserem Freiheitsstreben irgendwie auch identifizieren kann. Und das macht den Teufel irgendwie auch nahbarer. Er ist nicht mehr nur das reine Böse, sondern ja, ist eine Identifikationsfigur auch auf eine Art und Weise. Weil sind wir nicht alle wie Adam und Eva, genau wie der Teufel, verstoßen worden aus dem Paradies und so weiter. Ja. Und Milton verbindet Luzifer schon trotz dieser ambivalenten Vorstellung auch mit allem Bösen in der Welt, Satan und Luzifer, das ist die treibende Kraft hinter diesen Sachen. Tatsächlich war so prägend diese Vorstellung, dass wir die Ideen von Milton in ganz vielen theologischen Werken danach auch lesen können. Wo Paradise Lost oder die Vorstellung aus Paradise Lost auf einmal theologischer Kanon wird. Das ist eine abgefahrene.
Ja, also ich überlege gerade, ob mir ein Stück Literatur einfällt, das so einen Einfluss hatte auf die Vorstellung. Also ich glaube, es gibt fast nichts. Mir fällt nichts ein auf die Schnelle. Also es
gibt von irgendeinem süddeutschen Ritter Erzählung über die Weihnachtsgeschichte. Der war bei irgendeinem Kreuzzug dabei, ist mal durch Bethlehem geritten und hat so Pseudorecherche angestellt. Der kam irgendwie aus Hohenlohe auch, wenn man mal nachschauen. Und der hat auf jeden Fall so Sachen über die Weihnachtsgeschichte erzählt, die dann Kanon wurden im deutschen Weihnachtsbild und mittlerweile im gesamten westlichen Weihnachtsbild vertreten sind. Ich glaube, dass zum Beispiel der Esel und der Ochsel da sind in der Krippe, gehen auf den zurück, auf so ein Typ, der sich das mal überlegt hat und irgendwann aufgeschrieben. Das wurde dann auch theologischer Kanon, inoffiziell, ist weniger theologisch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was an der Krippe auf ihn zurückgeht, aber der hatte da ganz spannende Theorien zu. Aber ja, das sind so die Hidden Champions von der Ideengeschichte, die Leute, die tatsächlich einen riesen Einfluss hatten, über die man aber nicht wirklich redet. Wahrscheinlich hatte der, also wir reden viel über Luther, aber wahrscheinlich hatte Milton, was unser Bild vom Teufel und von Engeln und all dem angeht, einen größeren Einfluss wie Luther. Ja, ganz. Und aus Dantes und Miltons Vorarbeit, literarisch, was wir als Teufel verstehen, haben die Romantiker dann letztendlich den letzten Schritt geformt zum romantischen Teufel, den wir kennen, der seit dem 19. Jahrhundert eigentlich so richtig seine volle Form angenommen hat, der aber sich seit Milton entwickelt hat und der eben dadurch auffällt, dass er nicht mehr nur das eindimensionale Böse ist, sondern der Teufel wird seit der Romantik als ästhetisch sehr ansprechend dargestellt, ist sehr charismatisch, eine verführerische Figur, die viel mit moralischen Ambiguitäten arbeitet, die Menschen sehr gut kennt und versteht und daraus ihren Nutzen schlägt und so, ja. Also die ein schlauer Trickster ist und weniger vielleicht der Gegenspieler Gottes nur, arbeitet auch immer mit so einer gewissen Verführungskraft, die Schlange, das verbotene Wissen, die uns der Teufel geben kann, der Lichtbringer, der Luzifer. Also das steckt alles da irgendwie mit drin. All diese alten Traditionen sind in diesem Amalgam mit drin, aber es ist trotzdem was anderes. Und Goethes Mephistopheles in Faust ist dann eben ein perfektes Beispiel für diesen romantischen Teufel. Der ist charismatisch, witzig und verführt Faust mit seinem Wissen und seiner Fähigkeit, das Leben spannend und gefährlich zu machen, was Faust selber als altem Gelehrten gefehlt hat, indem er Minderjährige verführt. Der problematische Anteil an Goethes Faust, dass da eben ein alternder Mann in einer Midlife-Crisis saß und sich darüber gedacht hat, sich selber in der Faustfigur überlegt hat, wie toll es wäre, eine 14-Jährige zu verführen mit Hilfe des Teufels. Ja, Goethe, also da reden wir in der Hölle mal noch drüber gemeinsam. Zwei. Kurzes Zitat aus dem Faust, Vers 1346.
Bescheidene Wahrheit spreche ich dir. Wenn sich der Mensch die kleine Narrenwelt gewöhnlich für ein Ganzes hält.
Ja, und der romantische Teufel verkörpert damit eben so die Anziehungskraft des Verbotenen, die ästhetische Schönheit des Dunklen und all das, was, also ein faustscher Deal ist ja, wenn du deine moralische Integrität für kurzzeitigen Nutzen irgendwie eintauschst. Wenn du viel Geld machst und dabei eben deine Seele verkaufst. So, das ist ja die Idee. Und damit sind wir beim modernen Teufel angekommen. Damit haben wir das Bild, das wir heute von ihm haben. Also unser heutiges mediales Bild ist eben vielmehr der romantische Teufel als tatsächlich der vielleicht christliche, der als Gegenspieler Gottes, der Herrscher der Welt ist. So, auch wenn diese Idee heute immer noch extrem verbreitet ist und in der Gedankenwelt von ganz vielen Leuten ihre Alltagsentscheidungen eben auch führt. Der Teufel ist auf eine Art und Weise die größte Verschwörungstheorie, die wir bis jetzt behandelt haben in unserem Podcast, weil er für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden kann. Er die ganze Zeit den Menschen scheinbar verführen will und der Mensch die ganze Zeit in so einer paranoiden Rolle dem Teufel gegenübersteht und von ihm versucht wird und immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen muss, um eben nicht in dieser Versuchung aufzugehen, im christlichen Kontext. Und ja, das ist schon bemerkenswert, dass diese Idee eben durch all diese Zeiten, alle Krisen immer wieder Bestand hatte, sich verändert hat und ja, einflussreicher wurde eigentlich, immer mehr als weniger. Wir haben heute mehr kulturelle Bilder des Teufels in den Medien, die dargestellt werden, als wahrscheinlich jemals zuvor. Und er ist auf jeden Fall eine der mythologischen Figuren, die wir direkt erkennen, mit Superman, Batman und dem restlichen Superheldenkosmos, SpongeBob Schwammkopf und dem Teufel. Also es ist auf jeden Fall so eine, ja, schon irgendwie auch eine Figur des modernen Kulturmythologie geworden. Und in jeder Zeit war der Teufel wahrscheinlich irgendwie auch das Spiegelbild der Ängste und Hoffnungen und der wandelnden Überzeugung der Menschheit. Also, dass die Romantiker so einen anderen Teufel haben als Dante, liegt einfach auch daran, dass sie in einer anderen Welt, in einer anderen Gedankenwelt gelebt haben und sich Sorgen um andere Dinge gemacht haben. Vielleicht weniger um Verrat wie Dante und mehr über moralische Verfehlung oder im Endeffekt mordet Faust ja auch.
Ja.
Was ich eigentlich am Anfang erwähnen wollte und jetzt unbedingt noch unterbringen will, ist, warum machen wir die Folge hier heute eigentlich? Vielleicht schneide ich das auch hier raus und vorne rein. Ich will heute mit euch über den Teufel reden, weil ich in dieses Jahr ja noch ein paar Folgen zu Satanismus plane. Und damit muss man erstmal ganz grob klar werden, wo kommt denn diese Idee des Satans her? Was hat die mit dem Teufel zu tun und mit Luzifer? Wie alt ist diese Idee und wie sind wir zu unserem Teufelsbild überhaupt gekommen, um dann Sinn daraus zu machen, warum Leute sich anfangen, als Satanisten zu bezeichnen? Und in dem Rahmen, dachte ich, ist diese Folge jetzt schon mal so ein guter Einstieg in alle zukünftigen Folgen zu dem Thema. Da kann ich dann bei der komplexen Hintergrundgeschichte Satans immer wieder einfach auf diese Folge verweisen und sagen, ja, hört euch das an und dann direkt einsteigen. Aber ich denke, wir haben geklärt, wo die ganzen Namen herkommen, was die Bedeutungen sind, die da dran hängen und warum der Teufel dann erst im 19. Jahrhundert in der Oper rot wurde. Ja, das habe ich ja noch vergessen zu erwähnen. Der romantische Teufel wurde dann eben oft in Opern in so einem roten Cape dargestellt und hat dann in der Opernfassung eigentlich die moderne Form erlangt, die wir uns immer vorstellen. Ganz ähnlich wie die Wikingerhelme ja auch mit ihren Hörnern nichts mit tatsächlichen Wikingern zu tun haben, sondern eben mit Wagner und Kostümbildnern im 19. Jahrhundert. Und wir da sehen, dass da teilweise die mediale Aufarbeitung in der Oper wichtiger war für unsere bleibenden Bilder wie die tatsächlichen Ausgrabungen, die ganze Mühe, die sich die Archäologie gibt. Das ist immer wieder ganz, ganz spannend, auch wenn die Archäologie wahrscheinlich noch keinen Teufel ausgegraben hat. Das trifft jetzt nicht ganz so auf das Teufelsbeispiel zu.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Zitat von Shakespeare aus The Tempest. Hell is empty and all the devils are here.
Wort zum Sonntag. Sehr, sehr passend. Apropos all the devils are here. Vielen Dank an unsere Devils und Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon und auf YouTube. Ihr macht das Ganze hier möglich. Das bedeutet uns sehr, sehr viel, wenn ihr uns da monatlich ein Bier ausgibt für die vielen Geschichten, die wir euch hier erzählen. Und wenn ihr das unterstützenswert haltet, was wir hier machen und uns als Producer auch vorgelesen werden wollt, dann kommt auf Patreon, folgt uns und tragt euren Namen da ein. Wir haben so eine Liste von Leuten, die uns unterstützen, die gerne genannt werden wollen. Vielen lieben Dank an alle, die uns teilen, weiterempfehlen, auch ohne Patreon-Unterstützung oder YouTube Plus. An alle, die kommentieren, das ist tatsächlich sehr cool zu sehen, dass da was zurückkommt und wir nicht nur in die Leere hinausreden, sondern wir Feedback bekommen von euch. Vielen Dank an unsere Producer und Producerinnen, der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Diddy, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi und Lifardus. Vielen lieben Dank und wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, für die Geduld beim Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.